Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Ciao a tutti und benvenuti zu einer, nicht neuen, aber zu einer Folge Calcio der Podcast. Ja, Leute, ihr habt uns sicherlich längere Zeit nicht mehr gehört. Müssen uns da auch gleich einmal vorweg entschuldigen. Aber wie kommt es zu dieser Folge? Eigentlich super spontan. David und ich haben vor einer Stunde via WhatsApp begonnen, über die Serie A, über das Trainerkarussell und so weiter, über die vergangene Saison Fach zu simpeln. Und daraufhin haben wir beschlossen, holen wir noch einmal die Podcast-Maschine aus dem Keller, entstauben sie, schmeißen die alte Maschine an und teilen unseren Gedanken liebend gerne mit euch. David, wie geht's dir?
Buongiorno, Jörn. Ja, ich freue mich mega, dass wir endlich mal wieder aufnehmen. Ist ja schon ein bisschen lange her bei uns beiden oder auch uns drei vor, dass wir einen Podcast gemacht haben. Ich glaube, ein Dreivierteljahr mittlerweile. Es war auch ein bisschen ungewohnt, alle Podcast-Equipment wieder rauszuholen. Wie du gesagt hast, gerade zu entstauben. Aber jetzt steht alles und ich freue mich extrem darauf, dass wir endlich wieder aufnehmen.
Sehr gut. Also ich habe jetzt mal ganz, ganz schnell ein Skript zusammengezimmert, damit wir nichts vergessen. Sollten wir was vergessen, bitte, liebe Zuhörer, verzeiht uns. Aber was wird euch jetzt die kommende Stunde erwarten? Natürlich, der Scudetto für Napoli konnte, schafft es mal wieder auf Anhieb in seiner ersten Saison den Titel zu holen, vor allem mit einem Team, das letztes Jahr nicht einmal in die Champions League-Ränge gekommen ist. Zaubert Spieler wie ein Scott McTominay hervor, den so gut wie keiner mehr wirklich als Weltklasse-Spieler am Schirm hatte. Trotzdem hatten wir eine spannende Endphase bis zum Schluss, egal ob es den Titel betroffen hat oder um die restlichen Europaplätze. Das Trainerkarussell bei sämtlichen Vereinen müssen wir besprechen. Also was da abgeht, ist ja irre. Und ansonsten werden wir noch die Champions League anschneiden. Leider Gottes, aus meiner Sicht, Club-WM können wir vielleicht auch kurz erwähnen, was da jetzt auf uns zukommt. Die startet ja auch mittlerweile in 10 Tagen. Und ich habe gesagt, ja, starten wir rein. Andiamo! Wie anfangs schon erwähnt, Napoli holt den Scudetto. Ich habe zu diesem Scudetto meine ganz eigene Meinung, natürlich eine Meinung aus Inters Sicht. Aber David, zuerst würde mich mal deine Meinung interessieren. Wie siehst du diese Scudetto-Leistung, wie siehst du Conte, wie siehst du Napoli?
Also ich glaube, ich spreche für alle, nicht nur Neutralen, am Ende auch für alle Napoli und auch alle Inter-Fans, wenn ich sage, wir können uns bei der Serie A bedanken für eine Saison, die wirklich bis zum letzten Spieltag spannend war. Ist ja auch mal was Schönes, dass man auch an Spieltag 38 noch reingeht und nicht weiß, wie am Ende des Tages diese Tabelle aussehen wird. Ich als Juve-Fan kenne das ja, da geht es aber eher darum, ob man noch die Qualifikation für die Champions League schafft oder nicht am letzten Spieltag. Das ist vom Scudetto leider etwas entfernt, aber man muss sagen, das Rennen zwischen Neapel und Inter war extrem spannend zu beobachten. Napoli kam so ein bisschen im Laufe der Saison erst ran. Es sah ja eigentlich sehr souverän lange Zeit für Inter aus. Da dachte ich auch, okay, ich glaube dieses Jahr, man muss es ja auch sagen, Inter Mailand super stark einfach gewesen, wenn man sich auch anguckt, wie sie in den anderen Wettbewerben performt haben, gerade Richtung Champions League. Dann erkennt man auch, dass Inter einfach eine unfassbar gute Saison spielerisch hatte. Und dass Neapel dann nochmal rankam, war wirklich überraschend für mich. Haben sie dann am Ende aber auch gut gemacht. Und das geschafft, was man Neapel so vor 10 Jahren immer nachgesagt hat, was sie nicht können, und zwar die Nerven behalten. Und selbst in den Spielen, wo es im direkten Duell gegen Inter ging oder auch parallel gespielt wurde, haben sie ihre Sachen sehr souverän gemacht, haben natürlich auch davon profitiert am vorletzten Spieltag, dass Inter da jetzt nicht gewonnen hat, aber letztendlich am letzten Spieltag super souverän die Meisterschaft eingefahren und zu deinem Leidwesen oder zu Inters Leidwesen konnte man dann ja leider aus eigener Kraft auch nichts mehr gegen machen. Und am Ende ein verdienter Scudetto für Napoli, würde ich sagen. Conte hat es mal wieder geschafft, mit der dritten italienischen Mannschaft den Scudetto zu gewinnen nach Juventus und mit euch. Es ist irgendwie dieses Phänomen, ne? Conte ist ein extrem schwieriger Charakter. Das merkt man spätestens nach der zweiten oder dritten Saison. Da ist dann ja oftmals auch schon Ärger im Anbahnen, aber in der ersten Saison, wenn ein Team übernimmt, und sei es Juve, sei es Inter, holt der Mann konsequent die Meisterschaft. Und das hat er
bei Inter nicht, bei Inter damals nicht, bei Inter hat er zwei. Aber ist auch Inter, zwei Jahre die machen es.
Ja, aber konsequent innerhalb der ersten zwei Jahre sind die Erfolge einfach da bei dem Mann. Hast du absolut recht, dass bei Inter gab es eine Saison auf Probe, bis es dann geklappt hat, aber auch in der hat Inter gut performt. Also der Mann weiß, was er tut, ist ein schwieriger Charakter. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der bleibt ja bei Neapel, wann er sich mit De Laurentiis zerstreiten wird. Das sind beides große Sturköpfe. Aber rein sportlich war das erste Jahr für ihn absolut erfolgreich und Neapel am Ende auch verdienter Meister. Und ja, spannend bis zum Schluss, kann man sich als am Ende in Anführungszeichen neutraler Zuschauer definitiv nicht beschweren. Bei dir sieht es natürlich, glaube ich, ein bisschen anders aus, ne? Wenn man involviert ist als Fan in dieses Titelrennen, dann hat sich das bestimmt ein paar Nerven gekostet und ein paar graue Härchen, sehe ich.
Ja, definitiv. Also was man sagen muss, dass man Napoli immer nachgesagt hat, dass sie eine Saison nicht konsequent durchziehen können, dass sie eine Leistung nicht halten können. Also dieser Titel fußt definitiv auf Antonio Conte. Der hat denen wirklich Beine gemacht und dass die bis zuletzt auf einem hohen Level performt haben. Also das bin ich mir ziemlich sicher, das Ganze ist die Handschrift von Antonio Conte. Was ich aus Inter-Sicht, wenn ich das große Gesamte betrachte, natürlich sagen muss, und da lehne ich mich jetzt so weit aus dem Fenster, dass ich sage, hätte Napoli nur die Hälfte an mehr Spiele gehabt, die Inter hatte, wären sie nicht Meister. Also Inter war die ganze Saison, hat auf drei Hochzeiten getanzt. Napoli hat sich ja, glaube ich, schon im Dezember aus dem Cup verabschiedet. Während Inter noch im Cup war, bis zum Schluss fast, im Supercup gespielt hat und einfach einmal die verfickte ganze Champions-League-Runde durchgemacht hat, die noch mehr aufgeblasen wurde diese Saison mit diesem Liga-Tabellenformat und dann spielen die bis ins Finale. Und es gibt eigentlich fast keinen Spieler bei Inter, der diese Saison nicht verletzt war. Es war ein Lautaro verletzt, es war ein Thuram verletzt, es hat ein Hakan gefehlt, Di Marco, Dumfries hat lange Zeit gefehlt. Also du kannst eigentlich fast die Kaderliste durchgehen. Inter hatte immer wieder viele Verletzte. Es war sogar Jan Sommer verletzt. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass einfach die Mehrbelastung, die Inter diese Saison auf den Schultern hatte, die nebenbei gesagt auch verdammt viel Kohle gebracht hat, aber trotzdem diese Mehrbelastung meiner Meinung nach hat den Vorteil für Napoli gebracht, weil hätte Inter ja da vielleicht ein bisschen mehr Regenerationszeit gehabt, mehr Vorbereitungszeit, also während Inter sich einen heißen Fight in Barcelona unter der Woche geliefert hat oder in München einen heißen Fight geliefert hat oder in London bei Arsenal, ist Napoli, sind die Spieler schön im Whirlpool gesessen, haben sich die Eier bekommen lassen und haben sich mental und körperlich auch aufs Spiel vorbereiten können. Während Inter da Reisestrapazen hatte, plus extrem viele Minuten in den Beinen. Das soll jetzt natürlich, ich gratuliere Napoli, ich gratuliere Conte, aber so weit gehe ich schon, dass ich sage, hätte Inter auch diesen Wettbewerbsvorteil gehabt, dass sie sich einfach auf weniger konzentrieren müssen, hätten wir A, weniger Verletzte gehabt und somit öfters mit unserem A-Team spielen können, weil das die B-Garnitur da oft sehr, sehr schlecht ausgesehen hat, à la Taremi, teilweise Arnautović, dann hat er wieder ein Hoch an Arnautović, aber auch, dass die Ersatzspieler dann teilweise nicht eben die Performance bringen konnten, liegt einfach meiner Meinung nach ganz klar an der Mehrfachbelastung, die Inter diese Saison durchgemacht hat. Und da muss man sagen, es hat zwar geheißen, Inter hat den breitesten Kader, aber wenn du dann mit den ganz Großen in Europa mitspielen willst, dann war er doch nicht breit genug, beziehungsweise vielleicht zu alt. Aber ja, unterm Strich muss ich sagen, wir haben uns einen heißen Titelkampf gegeben, wir waren bis zum Schluss dabei, wir haben dafür auf anderen Tanzflächen sehr, sehr gut performt. Von dem her, spannende Saison, ich bin sehr zufrieden eigentlich, muss man sagen. Auch wenn wir am Ende ohne Titel dastehen, wir waren auf Triple Kurs unter Anführungszeichen, also der Wunschgedanke war zumindest gegeben und am Ende ist ein Zero-Spiel worden. Ärgerlich, aber unterm Strich finde ich es eine Mega-Leistung, die Inter diese Saison gezeigt hat.
Ja, man muss halt auch wirklich sagen, ne, gerade in einer Liga, die 4 Spieltage mehr hat als Konkurrenz aus Deutschland beispielsweise, dazu das neu aufgeblasene Champions-League-Format mit mehreren Runden, danach erst in die K.O.-Phase rein. Das ist sehr viel Belastung für die Spieler und dadurch, dass es auch das erste Jahr mit dieser neuen Champions League war, ist es, glaube ich, auch Neuland für die ganzen Vereine zu gucken, wie man damit umgeht, auch von der Belastungssteuerung. Und dementsprechend hat es Inter auch schon gut gemacht, muss man auch neidlos anerkennen, auch als Juventino. Und Inter war dieses Jahr auch mitunter das stärkste Team in Europa. Und dementsprechend wäre die nationale Meisterschaft natürlich drin gewesen. Aber ja, den Umständen nach hat man es gut gemacht. Napoli hatte da natürlich den Vorteil, Europa gänzlich verpasst zu haben letztes Jahr und eine ruhige Kugel schieben zu können. Nichtsdestotrotz, wie du es ja auch sagst, ne, ist es klar irgendwo ein bisschen, woran es gelegen hat, dass man da nicht die Meisterschaft geholt hat, weil es war am Ende nur ein Punkt. Und wenn man überlegt, natürlich hat das alles Einfluss darauf. Aber am Ende muss man halt sagen, wenn du die Meisterschaft nicht holst, gehen dir halt die Argumente auch aus, ne? Also selbst wenn sie nachvollziehbar sind, wenn du sie nicht holst, musst du dich daran messen lassen. Und wenn du auf 3 Hochzeiten tanzt lange, dann ist das schön und gut. Wenn du am Ende nichts holst, dann wirst du an den 0 Titeln gemessen und nicht daran, dass du eine ordentliche Saison gespielt hast. Das ist leider im Fußball immer so. Von daher, ja, kann ich dich da komplett verstehen. Und ich glaube auch, dass man stolz sein kann auf die Mannschaft und die Leistung. Aber eine Saison, die so gut läuft eigentlich, mit 0 Titeln zu beenden, ist halt immer bitter. Das ist, ich glaube, das steht außer Frage.
Ja, wie gesagt, das definitiv. Ich finde auch, dass man bei Inter dann einfach wirklich die schweren Beine schon gesehen hat. Im März dann hin, das merkt, da, die Saison war ich schon sehr, sehr lange. Und ich habe das, ich glaube, wir haben mal im März geschrieben über die Situation und da habe ich leider Gottes meine Befürchtungen geäußert, dass am Ende, dass wir mit nichts dastehen. Ja, wir stehen zählerisch, pokaltechnisch mit 0 da. Was man sagen muss, wir stehen jetzt mit verdammt viel Kohle da. Also kein italienischer Verein hat jemals so viel Kohle eingenommen in der Champions League. Und wenn italienische Vereine eins brauchen, dann ist es Kohle.
Gib mir den Henkelpott.
50 Millionen weniger, aber gib mir da zumindest den Scudetto oder den Champions League-Titel. Ja, aber gut, wir trocknen unsere Tränen mit Geld. Das kann man definitiv benötigen. Und wenn diese Saison dazu geführt hat, dass Inter finanziell für die nächsten 2-3 Saisonen auf gesunden finanziellen Beinen steht, dann ist das aus Inters Sicht durch die Interbrille mit sehr viel Optimismus gesehen auch ein Erfolg. Sagen wir es so.
Und dann steht natürlich auch noch eine Club-WM an, die auch noch mal viel Geld ins Haus wehen wird. Allein für die Teilnahme fließt da wieder Geld unfassbar in unfassbaren Mengen an Milan, Juve und Inter. Dementsprechend, ich glaube, da musst du nicht mal performen, um trotzdem gut abzucashen da.
Das definitiv. Ich bin gespannt, wie Inter das oder wie Juve oder Milan das Ganze ansetzen wird, wie ernst sie das Ganze nehmen werden, ob da vielleicht viel Primavera kommt. Also ich sag's da ganz ehrlich, ich wäre nicht böse, wenn man hier die zweite Garnitur oder viele Jugendspieler mit einbaut, vor allem aus Intersicht, weil die haben echt viel Kilometer runtergelaufen, die Jungs, und haben wirklich ja, Blasen an den Füßen. Deswegen, ich bin da überhaupt nicht böse, wenn da andere Spieler zum Einsatz kommen und das Ganze ein bisschen auslaufen wird. Also man wird sehen, in 10 Tagen sind wir schlauer. Das Ganze entpuppt sich jetzt schon als Flop, weil am Anfang, glaube ich, hat man von 45 Millionen Startgeld gesprochen. Dann hat man von den Fernsehgeldern massiv weniger bekommen. Und jetzt habe ich gelesen, dass die Stadientickets, die bringen die Tickets nicht an. Ist teilweise ein Ticketrabatt von über 80% schon zum Startpreis am Anfang. Also du kannst jetzt wirklich für $35 so Tickets kaufen. sie wird nicht so richtig.
Das ganze Konzept macht doch auch keinen Sinn.
Nein, definitiv nicht. Also vor allem.
Ich hoffe, das ist die erste und letzte Club-WM in diesem Format. Also, ich hoffe, das wird ein großer, schöner,
ja,
großer Flop.
Ja, es ist, wie gesagt, es bringt uns Kohle. Und Kohle kann Juve genauso wie Milan, genauso wie Inter brauchen. Nehmen wir ein bisschen da die Leute aus. Es passt. Schauen wir, dass wir vielleicht die Gruppenphase da, die eigentlich machbar sein sollte, muss man sagen, überstehen. Wir können uns ein bisschen entertainen lassen. Aber aus Sicht
der Frage ist auch, Björn, wie attraktiv ist ein Wettbewerb, in der die großen europäischen Mannschaften, und das sind die, weswegen die Leute einschalten bei dieser Club-WM, wenn die ihre Primavera auflaufen lassen. Also wie attraktiv ist ein Wettbewerb wirklich durchzuziehen, wo die B-Mannschaften spielen, wo die Jugendmannschaften spielen. Ich glaube, dafür wird zu viel Geld in dieses Format gesteckt, als dass die sich damit zufrieden geben, wenn wir unsere Primaveren auflaufen lassen. Also entweder gibt es da Absprachen, dass man ein gewisses Kontingent an Stammspielern spielen lassen muss für die Attraktivität. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe natürlich nicht, weil wenn die Spieler platt sind, sind sie platt. Dann darf man sie auch nicht dazu zwingen, noch weiter zu spielen. Und wie attraktiv ist ein Wettbewerb, wo du, muss man ja auch fairerweise sagen, ich würde einfach sagen, den kann jeder gewinnen, diesen Wettbewerb. Weil du sagst zwar vielleicht, du hast Barcelona, du hast Real Madrid und so. Natürlich sind das die Favoriten auf dem Papier, aber auch die sind nach dieser Saison so platt, dass auch einfach ein Team gewinnen kann, was niemand auf dem Zettel hat. Und dementsprechend ist das einfach ein Wettbewerb, der nicht attraktiv zu schauen ist. Und das wird sich natürlich am Ende auf die Gelder auswirken. Also wir nehmen jetzt die Kohle mit. Es ist die erste Club-WM. Wir bekommen unser Startkapital. Wir bekommen unsere Prämien, wenn wir gewinnen, wenn wir weiterkommen. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wenn wirklich, und darauf wird es hinauslaufen, die Mannschaften mit B11 auflaufen, dass das in 4 Jahren nochmal in diesem Format stattfinden wird. Das glaube ich einfach nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mir angucken werde. Also wahrscheinlich schon, allein aus beruflichem Interesse hier. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Saison vorbei ist, weil die einfach auch viel Kraft gekostet hat und ich mich tatsächlich das erste Mal seit Jahren auf einen Monat fußballfreie Zeit freue, bevor meine eigene Vorbereitung wieder losgeht mit meiner Mannschaft und dann in 2-3 Monaten dann halt auch wieder der Profifußball. Also ich bin in vielen Stadien gewesen dieses Jahr. Ich habe selber Fußball gespielt in 2 Wettbewerben mit Titel am Ende. Ich habe Juve verfolgt, was sowieso unfassbar viel Kraft kostet derzeit. Also ich bin froh, mal einen Monat Ruhe zu haben und jetzt diese Club-WM da reinzuhauen, muss von meiner Seite aus einfach nicht sein.
Ich bin bei dir, ich habe das bei mir auch selber schon festgestellt, dass ich auf die Spiele gar nicht mehr so gehypt war. Weil sonst hast Inter einmal die Woche gesehen, vielleicht dann eben in Champions League oder 2-mal die Woche, aber mit diesen Supercoppa, Coppa, Champions League, Liga, es war schon sehr, sehr viel und das hat mir auch ein bisschen unter Anführungszeichen die Vorfreude dann auf gewisse Spiele genommen. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich gar nicht mehr so nervös war. Also vor dem Barca-Spiel oder auch vor dem Champions League-Finale. Also es war natürlich war ich nervös, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie komplett unrund gelaufen bin, schon den ganzen Tag oder 2 Tage vorher. Und dementsprechend habe ich auch die Finalniederlage ein bisschen stoisch weggenommen. Also das war eigentlich eine komplett blamable Leistung, um da jetzt einen Übergang vielleicht zu schaffen. Dann haben wir die Champions League auch abgehakt. Vorher bietest du dir oder bietest den Fans eines der spannendsten Hin- und Rückspiele gegen Barcelona, die wahrscheinlich die letzten, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre zu sehen waren, beziehungsweise das wird definitiv in die Geschichte eingehen. Dieser Kampf, Acerbi und so weiter und so fort. Und dann hast du ein grottenschlechtes Finale, das also kein Fußballfan verdient hat. Und natürlich auch absolut kein Inter-Fan. Warum da Inter so blutleer aufgetreten ist, weil das war's. Also, ich finde, du hast in jeder Sekunde dieses Spiels gemerkt, da fehlt der Kampf. Also das war, finde ich, jetzt nicht spielerische Raffinesse, die der Inter so zum Zerbröseln gebracht hat, weil die hat Barcelona auch. Aber gegen Barcelona hat man den Kampf angenommen und hat das mit dem Messer zwischen den Zähnen definitiv, hat mir eine Parole bieten können und am Ende sogar gewinnen können. Und gegen PSG war es von Minute 1 an kein Kampf. Und das daran gelegen hat, dass da schon unter Anführungszeichen klar war, dass sich ein Inzaghi Richtung Saudi-Arabien verschüsst, kann natürlich auch sein, weil die Berichte aus Saudi-Arabien gab es ja schon vor dem Finale. Da dachte jeder noch so, ja, das sind Blendgranaten, die einfach Inter verwirren sollen und so weiter und so fort. Dass er das Ganze dann bewahrheitet, hat uns alle ziemlich geschockt. Ja, wobei ich verstehen kann, wenn ich für 26 Millionen nicht, darunter gehe. Ich verstehe ihn. Ich sage es so, wie es ist. Ich verstehe es. Aber der kommt nach 2 Jahren zurück und ist fertig. Der kann dann wirklich, der muss nicht mehr aufs Geld schauen, welchen Verein trainiere ich. Er kann sich dann wirklich nur mehr Herzensprojekten widmen. Und der wird nach 2 Jahren, wenn er zurückkommt, von der ganzen Fußballwelt wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Weil das, was der mit Inter geleistet hat, ist, finde ich, absolut genial, dass man auch in einer Champions League mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Mitteln, die hier zur Verfügung gestellt wurden, Manchester City, Bayern München, Barcelona, Arsenal und Co., die Stirn bietet und die dann auch quasi schlägt teilweise, ist gigantisch. Also Inzaghi hat da eine super Arbeit gemacht. Es ist so viel passiert, ich weiß gar nicht, wie man das am besten alles irgendwie filtert oder in einen Trichter packt. Ja.
Ja, also aufs Champions League Finale nochmal vielleicht sonst zurückzukommen. Wie du gesagt hast, Paris hat, also ist in dieses Spiel gegangen mit einer Selbstverständlichkeit, die Inter an dem Tag halt einfach nicht auf den Platz bringen konnte. Die wirkten direkt verunsichert von der Spielweise von Paris. Innerhalb von kürzester Zeit steht es dann halt auch schon 2-0. Dann kommt dir in den Kopf natürlich auch, Meisterschaft hast du nicht geholt, Pokal hast du nicht geholt, Supercoppa hast du nicht geholt. Das ist jetzt hier deine letzte Chance, überhaupt was zu holen. Alles läuft gegen dich, es steht schon 2-0, du bist müde. Und dann war irgendwie nach 25 Minuten hat Inter sich schon aufgegeben. So, und dann war das Finale auch gegessen. Paris hat den Ball laufen lassen, wie sie wollten. Inter kam einmal gefährlich vors Tor. Ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass ihr noch ein Tor schießt. Ich war auf Mannschaftsfahrt, ja, wir haben das Finale geguckt in Dänemark. Und ich habe mit einem Mannschaftskollegen gewettet. Der meinte nämlich, Inter schießt heute kein Tor. Das war 25. Minute oder so. Dann habe ich gesagt, komm doch, Inter schießt ein Tor. Also Inter schießt immer ein Tor. Lautaro, Thuram, also irgendjemand wird die Kugel schon reinmachen. Ja, Wette verloren, vielen Dank dafür. Aber aus Juventino-Sicht, Finale gut gelaufen. Von daher zahlt man dann die Wettschulden. Aber nee, da war nach 25 Minuten klar, die Saison für Inter ist beendet und die wird ohne Titel ausgehen. Und das hat Paris dann einfach clever runtergespielt mit all der Qualität, die sie dann natürlich auch haben. Wobei man ja auch sagen muss, Paris hat es extrem gut getan, nicht mehr dieses Paris zu sein, was um einen Neymar, um einen Mbappé, um einen Messi gebaut ist, mit ganz vielen Egos und ganz vielen, sehr fragilen Egos, genau. Und sie sind mehr zu einer Mannschaft geworden. Viele junge Spieler, die einfach gut kicken können. Und mit Luis Enrique einfach einen Trainer auch gefunden haben, der genau wusste, wie man die zusammenstellt, wie man die handelt. Und da steht am Ende zwar der Name Paris drauf. Und das ist sehr schade, dass ein Team wie Paris und auch davor Manchester City die Champions League jetzt auch gewonnen haben. Ich glaube, das kann nur noch getoppt werden, wenn RB Leipzig die irgendwann nochmal holt. Aber für den Fußball ist es natürlich nicht so schön. Letztendlich hat Paris aber auch einen guten Fußball gespielt, auch in den Champions League-Runden davor und ist dann auch verdienter Champions League-Sieger geworden. Wir alle hätten uns trotzdem ein spannenderes Finale gewünscht, glaube ich. Also ich glaube, nicht zuletzt eure Tifoseria. Aber gut, das jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, innerhalb von 3 Jahren 2 Champions League-Finals zu verlieren.
Und
das ist hart, ja, das macht ja was mit einem. Das kann ich dir als Juventino sagen, das macht was mit einem.
Nimm ein Jahr dazu und wir reden noch von der Europa League, von der Euro League.
Das kommt auch noch dazu.
Das kommt auch noch dazu. Aber pass auf, machen wir die Champions League Klappe zu.
Ist ich glaube,
jeder Interista da draußen freut sich, dass wir das Thema jetzt abhaken und machen nochmal einen U-Turn zurück zur Serie A, weil eigentlich sind wir ja wegen der hier. Napoli Meister, Inter Zweiter, haben wir besprochen, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Atalanta auf Platz 3, Juve auf Platz 4 und die Roma auf Platz 5. Was sagst du dazu? Fangen wir mit Atalanta an. Gasperini hat wieder mal einen super Fußball gezaubert. Richtig, richtig geiles Spiel. Und jetzt verpisst sich der Typ nach Rom. Und Atalanta denkt sich, hey, heute ist Gegenteiltag, wir holen Juric. Also wenn einer für Offensivfußball steht, dann ist es Gasperini. Und wenn einer für massiven, defensiven, eher destruktiven Fußball spielt, dann ist es ein Juric und ein Allegri. Aber was denkt man sich, wenn man auch dieses Spielermaterial hat? Entweder wissen die schon, dass da vieles sich ändern wird, dass viele Spieler gehen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber du kannst nicht so, ich sage mal, so ein trippelstarkes Team und so ein offensiv geprägtes Team einem Juric geben, der ja, es hat Torino so, ja, an 0-0 oder 1-0 spielt. Vibe,
als ob Atalanta einen extrem großen Umbruch jetzt vollziehen möchte. Wo man sich schon fragt, wieso? Der ist nicht nötig. Klar, Gasperini ist der Architekt hinter dem ganzen Konstrukt Atalanta Bergamo. Ne? Was der geleistet hat in diesem Verein, die mittlerweile in der Regel immer in die Champions League geführt hat, in der Champions League performt hat, zwischendurch in dieser Saison ja auch mal am Scudetto geklopft hat, wobei ich ihm besonders gegönnt hätte, dass er mit Atalanta den Scudetto holt. Klar, mit Napoli und Inter kann ich sowieso nicht viel anfangen, da wäre mir Atalanta lieber gewesen. Aber das wäre der verdiente Lohn einfach des letzten Jahrzehnts gewesen, was Atalanta da schafft. Das war schon die Europa League, die sie geholt haben, aber auf nationaler Ebene halt irgendwie nicht. Das Finale der Coppa Italia damals gegen Inter verloren. Das heißt, Diva wurde nicht geholt, der Scudetto wurde nicht geholt. Das sind auch nicht die Ansprüche, glaube ich, die Atalanta hat. Die sind zufrieden mit dem, was sie erreichen. Aber es wäre ein schöner Abschluss für Gasperini gewesen. Und wenn er jetzt geht und man als Atalanta Bergamo merkt, okay, es funktioniert doch in der Konstellation, warum man dann auf der Trainerposition so einen Wechsel eingeht, verstehe ich persönlich nicht. Spricht aber, wie du gesagt hast, ja ein bisschen dafür, dass es Abgänge geben wird und ein Spielsystem Juric implementiert werden soll. Was ich Atalanta abraten würde, aber letztendlich muss man sagen, da sitzen kompetentere Leute, hoffentlich, die sich da ein paar mehr Gedanken gemacht haben. Und ich wünsche Atalanta natürlich, dass jetzt keine Talfahrt folgt, sondern es weiter steil bergauf geht oder zumindest das Niveau gehalten werden kann, weil Atalanta einfach attraktiv im Fußball spielt und mittlerweile man auch in Europa den Namen Bergamo wieder auf der Karte hat. Und das ist eine unfassbare Leistung. Und die Roma kann sich absolut glücklich schätzen, Gasperini bekommen zu haben. Ich glaube, was am Ende ja auch der springende Punkt war, ich hätte ihn nämlich gerne auch bei Juve gesehen. Juve hatte auch Interesse. Aber er hat sich beides angehört und das Projekt Roma hat ihn einfach mehr überzeugt. Und das glaube ich ihm sofort, weil bei Juve sehe ich kein Projekt, da sehe ich Chaos. Und ich glaube, die Roma hat mit ihren Besitzern, mit einem Ranieri, der in einer Beraterrolle sein wird ab nächster Saison, ich glaube, dass die einen sehr guten Plan haben, weil theoretisch steht Bergamo vor der Roma. Die spielen nächstes Jahr Champions League und die AS in der Euroleague. Dennoch glaube ich, dass ein Gasperini ein Projekt vorgelegt bekommen hat von der Roma, was auf lange Sicht die AS wirklich zu einem gefährlichen Kandidaten für den Titel machen kann. Und dementsprechend von Seiten AS Rom alles richtig gemacht, von Seiten Gasperini absolut nachvollziehbarer Wechsel. Atalanta, frage ich mich so ein bisschen, was uns da erwarten wird nächstes Jahr, vor allem dann mit drei Hochzeiten. In Juric in der Champions League, sehe ich nicht. Du schüttelst auch den Kopf, das sehe ich einfach nicht. Und ja, bei Juve auf dem letzten Meter in die Champions League gerettet.
Wahnsinn.
Ich habe keine Ahnung, wie es nach dem Sommer aussehen wird. Sieht wohl derzeit danach aus, dass man Tudor behält. Aber nicht, weil man gern würde, sondern weil ein Conte, mit dem man sich irgendwie mündlich einig war, sich dann doch umentschieden hat, bei Neapel zu bleiben. Ein Gasperini wurde nicht vom Projekt überzeugt. Da hast du nicht mehr viele Möglichkeiten. Und ich sag's dann auch ganz ehrlich, bevor dann ein Mancini kommt, gehe ich lieber noch mal ein Jahr mit Tudor. Ich habe nur das Gefühl, der Umbruch bei Juve, der sich jetzt seit gefühlt 4-5 Jahren zieht, wird mit Tudor auch nicht vollendet werden. Also wir werden einfach noch eine Saison im Umbruch sein. Und ich glaube, Gasperini hätte Juve in die Spur bringen können. Ein Conte hätte es kurzfristig können. Aber Juventus braucht einen Trainer mit absolut viel Erfahrung und mit Hunger. Da könnte es sein, dass ein Inzaghi das in 2 Jahren macht, wenn er aus Saudi-Arabien wiederkommt. Aber aktuell sehe ich da auch keinen Kandidaten. Und Zidane ist immer ein Wunschtraum, aber das wird auch nicht passieren, so schnell.
Hättest du Motta weiterhin die Stange gehalten?
Grundsätzlich war ich ein großer Befürworter von Thiago Motta. Ich glaube, wie viele Juventus-Fans, einfach auch, weil man ihm die Credits gegeben hat für das, was er bei Bologna geleistet hat. Letztendlich sind Giuntoli und Motta ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass alles, was sie zusammen besprochen haben, in der Kaderzusammenstellung nicht funktioniert hat. Also mit Khéphren Thuram hat man eigentlich den einzig guten Transfer getätigt von den 3 Großen, weil Koopmeiners das nicht gezündet hat, nicht wirklich reingekommen ist. Also ich bin immer noch dafür, dass man Koopmeiners hält. Ich glaube, es ist immer noch ein sensationeller Spieler. Der braucht auch vielleicht mal ein Anlaufjahr, aber es hat sich einfach nicht sofort rentiert. Und dafür hat er auch eine Stange Geld gekostet, 50 Millionen. Und Giuntoli hat Spieler gehen lassen in Absprache mit Thiago Motta, die jetzt für 50 Millionen von Bournemouth zu Real Madrid wechseln, a.k.a. Heusen, den wir für 15 Millionen im Sommer abgegeben haben. Und das sind einfach Fehler, die du dir nicht leisten kannst. Und dadurch muss ich schon sagen, dass das System Giuntoli-Motta bei Juve nicht mehr funktioniert hat. Ich halte Motta nach wie vor für einen exzellenten Trainer. Ich glaube, der Schritt zu Juventus kommt einfach oder kam damals einfach zu einer Zeit, wo Juve nicht Juve ist. Und es jeder Trainer einfach extrem schwer hat. Und Motta war nicht bereit, gefühlt, sich darauf einzulassen. Sondern der wollte dann sein System mit seinen Spielern durchbringen. Giuntoli hat ihm die Spieler geliefert und die Spieler verkauft, die Motta nicht in seinen Plänen hat. Aber die Spieler, die Motta nicht in seinen Plänen hatte, wechseln jetzt zu Real Madrid, haben bei der Roma gezaubert und sind englischer Premier League Meister geworden. Zwar nicht mit vielen Spielen, aber letztendlich, diese Spieler waren nicht Teil des Projekts von Motta, waren am Ende alle erfolgreicher als Motta bei Juve. Und daran muss er sich messen lassen. Also ich halte ihn für einen exzellenten Trainer, aber falscher Zeitpunkt, falscher Ort, um Juventus Turin zu trainieren.
Bin ich bei dir. Das Einzige, was mich sehr beeindruckt hat, war der Conceição, der kleine Quirlige. Also was der da jetzt auch gegen Deutschland gezaubert hat, ist irre. Wenn der da ein bisschen eine Reife reinbekommt, ein bisschen mehr Torinstinkt, also der ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Bin gespannt, was der die nächsten Saisonen zeigen wird. Der ist ja schon fix bei Juve, oder? Der dürfte verpflichtet werden.
Nee, der ist noch nicht fix. Der wurde auch neulich gefragt nach dem Spiel von Portugal gegen Deutschland. Da meinte er, und darum kümmert er sich jetzt nicht, erstmal jetzt diese Nations League zu Ende bringen und dann schauen wir mal weiter. Die Bereitschaft von ihm ist da, zu bleiben. Gibt natürlich aber auch, weil der eine geile Saison gespielt hat, genug andere Interessenten. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir wirklich abwarten, was da passiert. Ich von meiner Seite aus würde ihn unbedingt gerne halten. Und ich glaube auch, dass der in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen kann.
Sehr gut. Ich hätte gesagt, wir füllen nochmal Benzin in unsere Podcast-Maschine, weil der Tank ist nicht mehr ganz voll. Wir machen eine kurze Pause. Holt euch einen Espresso. Wir sind gleich wieder da.
Werbung.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Weiter geht's mit Platz 5 und 6, mit den europäischen Plätzen, wobei ein weiterer Platz hat sich ja noch ein Team ergattern können. Was war das für eine kranke Saison von der AS Roma? Und was ist Ranieri noch immer für ein Riesengenie? Also wie kann man von so weit hinten in so kurzer Zeit so viel richtig machen, dass man da echt am letzten Spieltag noch um die Champions League Plätze mitfightet? Also grande Roma, grande Ranieri, wirklich.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ranieri sowieso ein Phänomen, was der in seiner Karriere alles schon erreicht hat. Wir erinnern uns an den Meistertitel mit Leicester City auch. Dass er dann nochmal zu Roma kommt, zur Rettung. Wirklich, es ist wie eine Geschichte. Es ist wie ein Märchen, was man nicht besser hätte schreiben können, außer am Ende mit der Qualifikation für die Champions League. Kam er da in seiner strahlenden Rüstung in die ewige Stadt geritten und hat den AS Rom wirklich aus dem Schlamassel gezogen. Ganz tief unten gewesen, lange Zeit. Und ja, am Ende ist die Europa League-Qualifikation nicht nur knapp geschafft, sondern auch einfach mit 4 Punkten vom Platz 6 vor der Fiorentina. Und das ist wirklich eine grandiose Leistung von der Roma, von den Spielern und natürlich von Ranieri, der auch gebührend seinen Abschied bekommen hat. Und ich persönlich freue mich sehr, als Fußballliebhaber, als Italienliebhaber freue ich mich einfach unfassbar, dass er der Roma erhalten bleibt in Beraterposition. Ich glaube auch, Ranieri war ja auch im Ruhestand. Der wollte ja auch gar nicht mehr, hat das ja wirklich aus Liebe gemacht für die Roma nochmal und für die Fans. Und dass er jetzt eine entspannte, ruhige Beraterrolle macht, ist, glaube ich, perfekt. Und der Mann hat so viel Expertise und so viel Erfahrung. Das wird der Roma richtig gut tun. Mit einem Gasperini dazu auch noch an der Seitenlinie, glaube ich, entsteht ein extrem erfahrenes Duo, was nicht jung ist, aber eben erfahren. Und das tut der Roma, glaube ich, gut, weil man hat die jungen Spieler auf dem Feld und die erfahrenen Leute im Hintergrund. Und das kann ein Erfolgsrezept fürs nächste Jahr sein. Wie schätzt du die Roma und am Ende ja auch die Fiorentina denn ein?
Also prinzipiell zur Roma. Ich bin gespannt, was Gasperini macht. Man hat bei Inter gesehen, dass das auch ein ziemlicher Sturkopf ist und dass der in aller seiner Genialität auch ein ziemlicher Trottel sein kann. Schauen wir mal, wie sich das Ganze einspielt. Die Roma hat das Spielermaterial, definitiv. Also ich bin gespannt, wie sie noch nachrüsten in Form von einem weiteren Stürmer, den sie meiner Meinung nach definitiv brauchen, aber mit einem Sule, mit einem Dybala sowieso. Und dass ich das jemals sagen werde, mit einem Salemakers, also das war für mich so ein Spieler, so ja, so ähnlich Samu Castillejo, also immer so ja da und aber nie, also nie in meinem Leben jemals ein großer oder mit der Chance auf einen großen. Der bin gespannt, ob der jetzt wirklich zu Milan zurückgeht, ob er in dieses Spiel implementiert wird, aber auch der hat eine grandiose Saison gespielt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und schön, dass du gleich mal von der Fiorentina sprichst, ein oft gescholtener Spieler von mir, den ich immer sehr, 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 sehr schnell abgeschrieben habe und immer als sehr overhyped und wo ich nicht verstanden habe, warum der immer wieder bei Topvereinen untergekommen ist. Und nein, ich rede nicht von Morata, ich rede von Moise Kean. Also ich glaube, ich habe die treuen Zuhörer wissen, ich war nie ein Moise Kean-Fan und habe es nie verstanden, warum der wirklich da immer wieder wo untergekommen ist. Aber was hat der für eine kranke Saison gespielt? Also das war schon spielerisch sehr, sehr wertvoll. Seine Attitüde, sein Charakter finde ich weiterhin trotzdem extrem ekelhaft, muss ich sagen, wie er sich da immer hinstellt. Und nein, das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber da den Affen da mimt oder den Gorilla, den er ja dann immer irgendwie macht.
Ja, das ist auch sein Markenzeichen. Ja, so ein bisschen.
Ja, ja. Aber also ja, zwischenmenschlich oder respektvoll ist das Ganze nicht, wie er da die Gegenspieler provoziert oder Ding. Also wenn er das vielleicht noch ein bisschen in den Griff kriegt, würden das rein image-technisch schon wahrscheinlich gut tun. Aber krasser Stürmer. Also das ist zweitbester Torschütze geworden mit 19 Tore, Retegi auf Platz 1. Aber dass der so zündet und so gefährlich wird und so ein direkter, geradliniger Stürmer sind ja Stürmertypen, die ich auch mag. Hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, ja.
Ja, also Moise Kean, es ist ein Name, genau wie Fagioli, wo ich eigentlich wieder die Brücke zu Giuntoli und Motta schlagen könnte. Wie man die wirklich für ein Appel und ein Ei an die Konkurrenz, und ja, man muss die Fiorentina als Konkurrenten sehen, weil am Ende waren auch nur 5 Punkte zwischen Juve und Florenz, abgeben kann. kann ich nicht verstehen. Und man sieht, was die einfach für eine Qualität haben. Und am Ende die beiden auch extrem wichtige Faktoren waren, dass die Fiorentina am Ende auf Platz 6 gelandet ist und Ken einfach eine unfassbar gute Saison gespielt hat. Also ich erinnere mich auch noch an das Spiel Italien-Deutschland, das Rückspiel, das 3:3. Auch da war Ken unfassbar stark. Das war wirklich sein Jahr nochmal. Und bei der Fiorentina hat er ja wirklich auch Inter im Alleingang da eigentlich auch erledigt. Das waren einfach unfassbare Spiele und hat mal wieder bewiesen, dass man einem Spieler auch mal Vertrauen schenken muss und auch mal ein paar Spiele spielen lassen muss, dass er sich eben wohlfühlt. Gerade bei Stürmern ist es ja immer so ein Ding, wenn die sich nicht wohlfühlen, dann treffen sie auch nicht. Und das ist ein Ding, was Moise Kean immer bei Juve hatte. Da hat man ihn nie ganz vertraut. Er war ein Backup-Spieler, aber er ist auch mittlerweile zu alt für einen Backup-Spieler und er braucht Spielzeit. Er braucht 90 Minuten von Woche zu Woche. Das hat er bei der Fiorentina bekommen und er hat geliefert. Punkt. Muss man genauso sehen. Und neidlos anerkennen, dass Florenz es verstanden hat, dass ein Kean ein unfassbar wichtiger Faktor sein kann, wenn man den einfach machen lässt. Und der hat zurückgezahlt und eine grandiose Saison gespielt. Du sagst es selber, Platz 2 der Torschützenliste. Retegi auf Platz 1. Bei Retegi hätte man das vielleicht noch vor der Saison vermutet, dass er unter die Top 4, 5 Torschützen kommt. Dass er am Ende Torschützenkönig wird, ist unfassbar stark. Aber wer von uns hätte auf einen Moise Kean auf Platz 2 gesetzt? Wahrscheinlich niemand.
Also ich definitiv nicht, sagen wir es so. aber was auch meiner Meinung nach gänzlich unverständlich ist, ist, man bringt die Fiorentina so weit vor und man entlässt den Trainer. Und es gibt auch, ich habe das probiert, also vielleicht kann da mal ein Zuhörer, der sich mit der Fiorentina mehr auseinandersetzt, dazu Stellung nehmen, vielleicht weiß der mehr. Aber warum die den jetzt entlassen haben, weiß man ehrlich gesagt nicht genau. Da muss sich irgendwas vorgefallen sein, weil meiner Meinung nach absolute Topleistung von Pallardino, wir kommen nachher vielleicht noch ganz kurz aufs Trainerkarussell zu sprechen, war auch einer meiner ersten Gedankengänge für einen Inzaghi-Nachfolger, weil er eben auch das 3-5-2 spielen lässt, hätte da recht gut gepasst, meiner Meinung nach. Aber warum die den dann vor die Tür setzen, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen.
Ja, so ganz rausgeworfen war es ja wohl nicht. Es ist ja so ein bisschen die Rede von Rücktritt und Vertragsauflösung beidseitig. Ich denke mal, wie du gesagt hast, irgendwas scheint da vorgefallen zu sein. Vielleicht haben sie auch bei der Kaderzusammenstellung für die neue Saison, die natürlich jetzt schon läuft, und die läuft auch schon seit Monaten, festgestellt, dass man da einfach zu weit auseinander ist. Das kann es auch sein. Und dass man dann sich entschieden hat, sich jetzt zu trennen. Und Florenz hat Zeit, sich einen neuen Trainer zu suchen. Pallardino hat Zeit, sich einen neuen Verein zu suchen. Und dann starten alle in neuer Frische. Braucht es ja manchmal auch. Im Sommer wieder rein. Also ich bin gespannt, wo Pallardino am Ende landen wird. Ich kann ihn auf jeden Fall in der Serie A weiter sehen. Allerdings wird es da eng mit Mannschaften, die jetzt noch keinen Trainer haben für nächstes Jahr, wo er hinpassen würde, was besser als die Fiorentina ist. Weil verschlechtern wird sich der Mann auch nicht. Wenn Spalletti Italien komplett an die Wand fährt, wer weiß, wer dann alles ins Trainerkarussell um die Squadra Azzurra geworfen wird, da wird der Name bestimmt auch auftauchen. Aber ja, wenn Spalletti...
Sollte auf jeden Fall.
Ja, wenn Spalletti das verhaut, dann wird auch der Name Inzaghi wieder schnell kommen. Pallardino wird reinkommen. Und dann sind wir sowieso ganz groß im Trainerkarussell drin. Aber ja. Grundsätzlich finde ich es eine sehr erwachsene Art und Weise, wenn ein Verein und ein Trainer sagen, unsere Vorstellungen matchen einfach nicht. Und für das Beste von allen Seiten trennt man sich dann eben mehr oder weniger einvernehmlich.
Ja, dann haben wir zwei weitere Vereine, die es nicht geschafft haben, dieses Jahr europäisch vertreten zu sein. Der Platz 7 ging an Lazio. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen, wie man das Comeback von Sarri angekündigt hat?
Ey, ich habe tatsächlich nur ein Foto davon gesehen, das Video nicht.
Oder war es ein Foto, das mit der Türe um den Rauch?
Ja, genau, mit dem Rauch.
genau, besser kann man es nicht machen. Sarri ist zurück an seiner alten Wirkungsstätte. Ich glaube, der kann da wieder recht gut funktionieren. glaube, da fühlt er sich wohl. Gibt ihm das Spielermaterial, das er benötigt. Und das kann schon was werden. Ich denke, dass man Lazio da vielleicht wirklich wieder als ernsthaften Kandidaten mit Champions League Plätzen in den kommenden Jahren sehen werden. Denke, der wird das auf jeden Fall hinbekommen.
Aber auch nicht mehr. Das ist der Punkt, den ich immer bei Sarri habe. Klar, der hat den Scudetto mit Napoli und mit Juve gewonnen. Mit Juventus auf jeden Fall. Mit Napoli ja nicht.
Ja, mit Juventus hat er es gewonnen, aber wurde dann entlassen.
Ja, genau. Dementsprechend, er ist einfach kein Meistertrainer, auch wenn er mal den Scudetto gewonnen hat. Mit dem Juve, Cristiano Ronaldo war ja auch noch da, er hätte wahrscheinlich auch du oder ich den Scudetto gewonnen damals. Deswegen sage ich, wo er bei Lazio ist, ja, Angriff auf die Champions-League-Plätze definitiv, aber auch nicht mehr.
Ja, vielleicht liegt's. Ja, ich meine, mit Lazio muss man so fair muss man sagen, oder das muss man schon sagen, so fair muss man sein, hat man in der Regel auch nicht unbedingt spielerisch Scudetto-Material, beziehungsweise zählt man eigentlich nie zu den großen Scudetto-Favoriten. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Er hat mit Chelsea die Europa League gewonnen, aber auch da, also bei den Vereinen, die dann danach kamen, war er, wenn wir ehrlich sind, nicht so richtig erfolgreich. Also das hat nicht so funktioniert. Sind wir gespannt, was es wird, wohin er Lazio führen wird und wohin es mit Milan geht.
Die haben jetzt ja, theoretisch den Vorteil von Neapel aus dem letzten Jahr. Ne? Genau. Kein europäisches Geschäft fürs Kommende. Sie können sich komplett auf den Scudetto fokussieren. Ich glaube auch, dass es Milan gut tun wird.
Ich habe einen Allegri, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Das weiß er. Die Art und Weise sei jetzt mal dahingestellt, ob man das möchte. Ich muss ganz ehrlich sein, auch bei Inter hat das Trainerkarussell natürlich jetzt begonnen zu drehen. Und ich war echt froh, dass Allegri schon vergeben war und dass da ein Inter auf keine blöden Ideen gekommen ist.
Oh, das hätte ich nicht gesehen. Allegri hätte ich nicht gesehen.
Nein. Und jetzt bei aller Liebe, okay, vielleicht ist ein Allegri das, was Milan jetzt braucht, ein bisschen eine Stabilität. Einer, der da auch vielleicht einmal ein bisschen aufräumt bei diesem Verein, weil es ja doch heißt, es gibt sehr, sehr viele Charaktere und Egos in dieser Truppe. Aber andererseits freut sich, glaubst du, wirklich irgendein Fußballfan über einen Allegri? Ich glaube es nicht. Das ist Corto Muso, sei mir nicht böse, es ist einfach nicht zum Anschauen.
Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand freut aufgrund des Fußballs, der dann ab nächstem Jahr in Mailand gespielt wird. Aber ich glaube schon, dass viele Milanisti ihm zutrauen, vielleicht die Coppa Italia zu gewinnen und Milan dazu noch in die Champions League zu führen. Und dann ist es eine erfolgreiche Saison. Und ich glaube schon, dass viele sich auch darüber freuen, aber nicht über die Spiele, die sie gucken müssen. Ich glaube, das ist so.
Das trifft's recht.
Du kannst nicht alles haben. So entweder schön Fußball oder erfolgreich mit Allegri. Es geht nicht beides.
Ja, das stimmt. Und Milan wird nächstes Jahr einfach aufgrund des Wettbewerbsvorteils werden die da oben mitspielen.
Wobei man sagen muss, als Juve da damals Zweiter geworden ist und dann nachträglich noch die 10 Punkte Abzug bekommen hat, um genau aus dem europäischen Geschäft eben ausscheiden zu können, hatte man ja auch ein Jahr, in dem man nicht europäisch gespielt hat. Und da ist man dann auch nur im Folgejahr, in Anführungszeichen, nur wieder in die Champions League gekommen. Das ist man sportlich, aber auch in der Saison, wo man da Zweiter geworden ist. Also das war jetzt auch nicht eine Riesenverbesserung für Juve, nur weil man ein Jahr mal Ruhe hatte und nicht auf 3 Hochzeiten tanzen musste.
Aber wir reden jetzt von einem Milan, die auf Platz 8 sind.
Genau.
Also wir reden von einem AC Milan, die auf Platz 8 sind, einen Punkt hinter Platz 9. Also das ist katastrophal. Das Milan hat dieses Saison also komplett verschissen, außer gegen Inter. Da haben sie sich dann immer irgendwie geschafft zu glänzen. Da haben sie auf einmal die Körner gefunden. Potenzial im Kader ist ja definitiv vorhanden. Ich denke, dass Milan nächste Saison unter Allegri und unter den aktuellen Voraussetzungen, dass sie eben diesen Arsch voll an internationalen Spielen nicht antreten müssen, definitiv da oben mitmischen werden. Also das glaube ich schon. Jetzt schauen wir mal, was die Kaderplanung betrifft. Was ich ganz, ganz weird finde, ist, dass ein Chiesa angeblich kurz vor Milan steht, wo ich mir denke, wie dumm bist du als Spieler, wie dumm bist du als Trainer? Du holst da eigentlich einen Spieler, von dem ich noch immer sehr viel halte. Aber die beiden, also das, die waren jetzt nie so...
Jein. Chiesa hat gut von Allegri gesprochen und auch eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Habe ich neulich noch gelesen, dass Allegri ihn gerne wieder hätte und Chiesa sowieso gerne wieder nach Italien möchte.
Aber warum? Allegri hat ihn auf der Bank verschmoren lassen.
Das war aber auch, nachdem Chiesa von einem Kreuzbandriss wiederkam. Der hatte einfach nicht, ja. Der war nicht mehr auf der Höhe, wie ein Allegri ihn vielleicht haben wollte. Aber ich glaube schon, dass er von ihm als Spieler viel hält. Und ich glaube auch, dass Chiesa, und ich meine auch, dass er das gesagt hat, auch sehr viel von Allegri hält und auch sehr viel Respekt vor ihm hat. Und der Mann möchte zurück nach Italien, ne? Und Juve wird's wohl nicht. Das trifft mich extrem. Aber dann bleiben eigentlich ja nur noch Napoli, Inter und Milan. Wirklich. Und Inter wird es ja wohl nicht. Und dann passt eigentlich Neapel oder Milan gut. Und dann ist halt die Frage, möchte er mit einem Allegri arbeiten bei Milan? Oder möchte er eben in Neapel sein? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mit einem Conte oder einem Allegri? Beide nicht leicht, auf jeden Fall.
Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Machen wir nochmal ganz kurz eine Pause und dann hätte ich gesagt, gehen wir wirklich dem Saisonende in großen Schritten entgegen. Hol dir noch kurz einen Kaffee, wir sind gleich wieder da.
Werbung. Werbung Ende.
Wer international vertreten sein wird, ist Bologna. Hab mich wirklich, wirklich auch für dieses Team gefreut, muss ich sagen. Hat nichts damit zu tun, dass sie da jetzt da AC Milan rausgekegelt haben.
Nein.
Wirklich? Nein. Sie haben sich's verdient. Und ich find's gut, dass sie nach dieser Champions League Saison, die eher, naja, nicht so ruhmreich war, das Ganze mit einem Coppa-Sieg beenden können. Und den haben sie sich auch wirklich, wirklich verdient. Also super, super Fußball. Denk, dass dieses Team und da Vincenzo Italiano nächste Saison wieder um die internationalen Plätze mitspielen wird. Also ich denke, dass man Bologna mittlerweile wirklich auf eine Stufe da zwischen Rang 4 und Rang 6, Rang 7 einsetzen kann. Und dass die à la Lazio, à la Roma, schauen wir mal, was mit der Roma passiert, da mitmachen werden. Und es freut mich, dass da ein weiteres Team, unter Anführungszeichen, in die Sette Sorelle, auch wenn es da natürlich mehr werden, mit aufsteigt. Und ja, bin gespannt und gratuliere wirklich Bologna und wünsche Ihnen alles Gute für den italienischen Fußball in der Europa League. Und hoffe, dass sie da die Liga gut vertreten können.
Absolut. Und man muss ja auch bedenken, ich gänze Bologna ja auch von Herzen. Ich habe mich wirklich gefreut, dass sie die Coppa gewonnen haben, weil es so ein bisschen diese Fortführung ihrer Arbeit ist, letztes Jahr in die Champions League gekommen zu sein, dieses Jahr die Coppa Italia gewonnen zu haben, hat so ein bisschen diese Atalanta-Vibes, dass da eigentlich wirklich mit wenig Budget gut gearbeitet wird. Man musste im Sommer wirklich viele Abgänge hinnehmen. Starspieler wie Zirkzee, der zu United gegangen ist, ein Motta, der zu Juventus gegangen ist, ein Calafiori, der zu Arsenal gegangen ist. Also wirklich ein ziemlich großes Gerüst weggebrochen und dann schafft man es trotzdem, die Coppa Italia zu gewinnen. Und dementsprechend hochverdient, wie du es auch gesagt hast, freue ich mich. Ich glaube, Bologna wird man in Zukunft eher so ein bisschen auf der Höhe von der Fiorentina ansiedeln können. Bei mir ist es so eher zwischen Platz 5 und Platz 8, wo man sie haben wird. Aber auf jeden Fall bis kurz vor Schluss immer irgendwie um die internationalen Plätze. wenn sie diese Arbeit so fortsetzen können. Und da muss man auch die Sommerpause fairerweise abwarten, wie viele Spieler man halten kann. Ein Orsolini ist immer noch bei Bologna, wo man wirklich auch seit Jahren sagt, der könnte auch schon längst woanders sein, bei einem besseren Verein, in Anführungszeichen, bei einem bekannteren, der mehr Gehalt zahlt. Ob der sich vielleicht nochmal entscheidet, zu gehen, bleibt abzuwarten. Aber ein Orsolini bei Bologna ist wie ein Berardi bei Sassuolo. Das sind wirklich loyale Spieler, die, wo man sich immer fragt, warum sind die noch da? Aber es gibt halt tatsächlich auch noch draußen im modernen Fußball, im kapitalistischen modernen Fußball, Leute, die nicht nur aufs Geld schauen und einfach bei ihrem Verein bleiben. Und das ist Bologna zu wünschen, dass die nicht wieder so eine Flut von Abgängen haben werden im Sommer. Und wenn sie das halten und sich auch 1, 2, 3 Positionen verstärken können, so hoch wird ihr Budget nicht sein. Coppa Italia bringt jetzt nicht die Millionen und Europa wurde ja verpasst. Aber wenn man das gut wirtschaftet mit dem Champions-League-Geld aus dieser Saison und dann nochmal auf 2, 3 Positionen gut nachbessert, können sie auf jeden Fall nächste Saison vielleicht die Conference League oder auch die Europa League klar machen.
Das denke ich auch. Ich wünsche ihnen nur das Beste, vor allem international. Von 3 Vereinen müssen wir uns verabschieden. Empoli, Venedig und Monza.
Und die größte Überraschung ist einfach Monza.
Und die haben sich's bei Gott verdient.
Ja,
also diese Scheiße, die da gespielt haben. Also sie haben sich so verdient. Dieser destruktive Scheißkick, den dieses Team hingelegt hat. Also irre. Irre, dass man sich sowas von verdient, einen Abstieg sichert. Also sowas Ekelhaftes für dieses Team. So wenig Fußball, so wenig Leidenschaft. Das war einmal nix.
Und da sind eine Menge Spieler, die nächstes Jahr in der Serie A spielen werden, weil sie einfach zu gut für die Serie B sind. Und das ist ein Pessina.
Definitiv.
Unter anderem. Also da bin ich auch ganz gespannt, wo der hingeht.
Definitiv. Vor allem haben wir ja diesen Verein, ich sage ja mal, mittlerweile eigentlich über die letzten Jahre im guten Mittelfeld aller Udinese gesehen. Und dass dann so eine Leistung an den Tag gelegt wird, ist absolut erschreckend. Und sie haben sich wirklich reglich verdient, nicht mehr in der Serie A zu spielen. Wer noch unten ist, ist Venedig. Die sind immer ein bisschen absehbar, sie kommen hoch, man weiß, oh je, nächste Saison wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen eng, obwohl sich die haben zumindest gefightet, sage ich mal, gegen den Abstieg. Und wer mich dann auch echt überrascht hat, und ich habe die, glaube ich, am Anfang der Saison als Once to Watch betitelt, war Empoli, weil die wirklich gar nicht schlecht reingestartet sind, aber dann unterm Strich die junge Truppe da doch wieder sich in die Serie B verzieht. Wobei man sagen muss, ich bei Empoli habe ich das Gefühl, dass wir die wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Jahren wieder in der Serie A sehen werden. Ich glaube nicht, dass die da jetzt komplett durchgereiht werden. Aber welche 3 Teams ersetzen die 3 Abgestiegenen? Und zwar, wir dürfen Cremonese, Pisa und Sassuolo wieder zurück begrüßen. Aber wir alle freuen uns auf die Megastimmung, wenn Sassuolo spielt, über diese gigantischen Heimfans.
Ben ritorno in Serie A.
Ja, sie sind wieder da, aber ich freue mich auf Pisa. Weißt du, und dann kommt ein Cremonese wieder hoch. Und wollen wir es jetzt schon predikten? Also es wird mich sehr, sehr überraschen, wenn die nächstes Jahr nochmal Serie A spielen.
Ja.
Es würde mich sehr, sehr überraschen. Also
ich bin gespannt. Also ich glaube auch, du hast es immer schwer als Aufsteiger, aber Cremonese ist auch eine Mannschaft, wo ich sage, das kann auch schnell wieder runtergehen. Pisa ebenso. Ich finde es aber ganz cool. Ich werde irgendwie versuchen einzurichten, Juventus gegen Pisa vielleicht zu gucken nächstes Jahr. Ich wollte die Stadt sowieso immer mal sehen. Und es ist irgendwie geil, dass der Verein jetzt auch in der Serie A kickt. Und macht man sich, glaube ich, ein schönes Wochenende. Und dann geht's vielleicht runter wieder in die Serie B. Und dann haben alle italienischen Vereine einmal eine schöne Auswärtsfahrt gehabt. Die einzigen, glaube ich, die wirklich das Potenzial haben, und das haben sie einfach auch in dieser Serie B-Saison gezeigt, ist das Solo. Da geht es auch gegen den Abstieg, aber aus meiner Sicht jetzt schon mal, um zu predikten, die Mannschaft, die größte Wahrscheinlichkeit von den Aufsteigern hat, sich langfristig wieder in der Serie A zu etablieren. Und irgendwie gehört Sassuolo auch mit zum Inventar der Serie A.
Definitiv, auch wenn sich die Fans meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mühe geben könnten. Aber das war auch ziemlich schnell klar, dass Sassuolo da wieder hochkommt. Waren unten, haben den Kader eigentlich ziemlich gut zusammengehalten. Ich rede davon an Laurenti, ich rede davon an Domenico Berardi. Und da hat man schon gewusst, so, war Ausrutscher, zurück in die Serie A. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die wieder längere Zeit in der Serie A begrüßen dürfen. Reden wir nochmal ganz kurz über das Trainerkarussell. Wir haben es pro Verein immer mal kurz angeschnitten. Aber lass uns da nochmal ganz kurz reden, bevor wir vielleicht nochmal über die Nationale zum Schluss reden. Oder machen wir einen Trainer und nächste Saison eine Prediction. Fangen wir mit Napoli an, auch wenn sich da der Trainer nicht gedreht hat, obwohl es kurz so ausgeschaut hat. Wo denkst du, wird Napoli nächste Saison sein?
Da Conte in seinem ersten Jahr meistens besser ist als im zweiten, mal Inter ausgeklammert, sag ich, Napoli holt nicht den Scudetto. Dementsprechend sehe ich sie da eher auf Platz 3 oder 4.
Gehe ich vollkommen mit dir. Wird das genauso sein. Dann haben wir Inter. Was ist mit Inter passiert? Wir haben es vorher schon gesagt. Und ich glaube, ich kann da für ziemlich viele Inter-Fans sprechen. Dass man Inzaghi unglaublich dankbar ist für das, was er geleistet hat. Der ist gekommen, während sich ein Conte wie ein Feigling verpisst hat, einfach nur, weil er seine zig Millionen nicht bekommen hat, die er im Transfermarkt gefordert hat. Der ist gekommen, hat gleich in der ersten Saison sehr gut funktioniert, hat einen komplett zerschossenen Kader übernommen und hat es geschafft, unter Anführungszeichen mit wenig Material, mit wenig Mittel, auch mit einem sehr genialen Pepe Marotta, das Team so zu formen, so zu bauen, dass es ja Weltklasse und auf der internationalen Bühne sich beweisen hat können. Deswegen ist, glaube ich, Inzaghi kein Inter-Fan böse. Was man schon sagen muss, ist einfach dieses 15-0, die Champions League-Abgang, das hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, auch dass davor schon angeblich verhandelt wurde und das durchgesickert ist, das findet jeder scheiße, aber unterm Strich ist jeder Inzaghi böse. Ja, dann wollte man Fabregas haben, gekommen hat man Kivu. Meiner Meinung nach, und dann waren wir so in der Inter-Community irgendwie so enttäuscht, scheiße, Fabregas kommt nicht, jetzt kommt Kivu und hat Kivu schlecht geredet. Halte ich für absolut nicht richtig, weil ich weine doch keinem Trainer nach, dass er nicht kommt, der nicht mal eine Pro-Lizenz hat. Bei aller Genialität von Fabregas. Aber ich heule doch nicht einen Trainer nach als Inter-Fan, der nicht mal die Pro-Lizenz hat, der ja guten, sehr, sehr gute Ansätze hat, der definitiv aufsteigen kann in den Trainer-Olymp oder in die nächsten 10, 20, 30 Jahre definitiv einer der besten Trainer der Welt werden kann. Aber es kann genauso auch unter Anführungszeichen ein Motto-Flop werden. Von dem her, also ich hätte mich über Fabregas gefreut. Aber ich bin jetzt nicht am Boden zerstört, dass der nicht kommt. Wenn man sich die Leistung von einem Kivu ansieht, der hat am 18.02. Parma übernommen und schaut euch mal an, es waren sehr viele Unentschieden dabei. Aber was der geleistet hat, der ist mitten in der Saison gekommen und Kivu ist einer unserer Triple-Helden. Deswegen finde ich, sollte man denen auf jeden Fall eine faire Chance geben, das Ganze. Und da muss man auch an die Interfans appellieren, dass sie ihm eine Chance geben sollte, dass der Saisonstart nicht perfekt verlaufen. Aber ich finde die Lösung wirklich keine schlechte, weil mir vor allem seine Arbeit bei Parma zum Schluss recht gut gefallen hat. Und ja, sonst gab es nicht so richtig andere Alternativen, muss man sagen. Dass man sich mit Motta oder mit Palladino nicht näher unterhalten hat, weiß ich nicht, aber wird natürlich seine Gründe haben. Aber ich glaube, dass Kivu das vielleicht gar nicht so schlecht hinbekommen wird. Ein bisschen das System umstellen, aber wichtig ist, man muss ihm ein bisschen Zeit geben, aber geben wir bitte die Chance. Liebe Interfans da draußen, ja?
Könnte halt auch so ein bisschen werden wie damals mit Pirlo bei uns, auch wenn Kivu mehr Vorerfahrung vorweisen kann. Wer selber Fußball gespielt hat, der kann auch oftmals ein guter Trainer werden, einfach weil er das Spiel verstanden hat. Und es könnte halt am Ende wirklich so sein wie bei einem Pirlo. Dann kommt da vielleicht nur die Coppa Italia für Inter bei rum. Aber grundsätzlich erstmal eine solide erste Saison mit einem Trainer, der sich auf internationalem Parkett eben noch nicht so hat beweisen können. Ich bin gespannt. Ich kann Kivu sehr schwer einschätzen bei einem großen Verein. Das werden wir alle dann beobachten. Dass Fabregas jetzt nicht kommt, ist, glaube ich, kein Weltuntergang, weil das war jetzt nicht der Top-Trainer, der dann abgesagt hat, wo man jetzt böse sein muss, sondern es hat sich einfach nicht ergeben und es ist vielleicht auch einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, dass ein Fabregas schon zu Inter geht. Ich glaube, der könnte ja eher auf Xabi Alonso in Leverkusen folgen. Da wird er nämlich auch gehandelt, da haben die ja ein gutes Händchen mit Spaniern aktuell. Aber er ist auch kein Xabi Alonso. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist auch ein Ex-Fußballer, auch ein Ex-Spanier, hat auch viele Titel gewonnen, aber der ist trainertechnisch noch nicht so, dass man sagt, der übernimmt jetzt das Team, das in den letzten 3 Jahren zweimal im Champions-League-Finale war und führt sie wieder dahin. Ist einfach nicht so und Inter muss sich jetzt umstellen. Dass Inzaghi geht, ist nur logisch. Nach so einer Saison, nach so vielen Jahren zu sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sage, dass ich nächstes Jahr vielleicht nicht die Kraft habe, alles nochmal so zu machen und auf 3 Hochzeiten bis zum Schluss zu sein. Das ist völlig
und
legitim.
26 Millionen zu kassieren pro Saison.
Ja, netto. Genau, das ist natürlich auch ein Argument, aber ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt. Und ich habe schon damals gesagt, als Inzaghi gekommen ist von Lazio, den hätte ich unfassbar gerne bei Juve gehabt. Und ich glaube, auch wenn er zu Juve gegangen würde, Juve auch mittlerweile mit dem einen oder anderen Scudetto mehr dastehen, weil Inzaghi einfach ein Top-Trainer ist. Und ja, mit Inter einfach fast alles gewonnen hat, was er gewinnen konnte. Auf jeden Fall sie wieder aufs internationale Parkett als Schwergewicht, als europäisches Schwergewicht auch gebracht hat, den italienischen Fußball wieder mehr auf die Karte gebracht hat. Von daher verstehe ich komplett, dass man ihm da dankbar ist aus dem Lager der Nerazzurri. Und bin da einfach gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin auch bei dir, Morta, Palladino. Warum nicht? Hätte ich auch beide irgendwie funktionieren gesehen, gerade auch Morta. Wenn man sagt, gut gearbeitet bei Bologna, bei Juve okay gearbeitet, aber nicht so ganz funktioniert.
Auch unser Triple-Held.
Ja, auch Triple-Held. Da gab es ja die bösen Zungen, die gesagt hatten, dass Inter, dass Morta das trojanische Pferd von Inter bei Juve war. Also, Vorsicht, die könnten dieses Jahr wieder sabotieren von innen heraus.
Ja.
Von daher hätte ich eigentlich Morta als die logischste Alternative gesehen. Wie man auf Kivu gekommen ist, weiß ich jetzt nicht so genau, außer dass
war unser Jugendtrainer. War jahrelang unser Jugendtrainer U23. War aber
ja,
muss auch sagen,
aber du hast gerade Champions League Finale gespielt. Da hätte man auch ein Schwergewicht erwartet, ehrlicherweise. Da kommt es überraschend, dass es Kivu ist. Aber wie du gesagt hast, einfach abwarten und beobachten. Er übernimmt ja jetzt schon für die Club-WM. Richtigerweise, ja, okay. Da kann man, glaube ich, noch nicht viel draus lesen. Da ist einfach noch die Saison im Hinterkopf bei den Spielern. Der Trainer hat noch nicht wirklich viel Zeit reinzuarbeiten. Von daher, ich würde die Club-WM fairerweise rauslassen aus seiner Bewertung und dann einfach abwarten, wie die Saison startet.
Das einzige Positive an der Club-WM dieses Jahr, dass sich ein neuer Trainer da wirklich ein bisschen ausprobieren kann, um das jetzt aus Inter-Sicht quasi ein bisschen schön zu reden.
Dafür gibt es auch die obligatorische USA- oder Indonesien-Reise im Sommer dann.
Ja, die ist super. Die ist ganz super. Wo alle mit den Flipflops kommen.
Ja.
Tudor, was sagen wir zu Juve? Was sagen wir zu Tudor? Ich sag mal was.
Ja, bitte. Ich habe ja auch schon einen Ticken zugesagt.
Ich glaube, es wird nichts. Ich glaube wirklich, das wird nichts. Ich glaube, dass die Ambitionen von Juventus, da hochzukommen, höher sind als das Können und als das feine Händchen von Tudor. Ich glaube, dass sie, ob das nicht sogar eine Trainerentlassung wird, mitten in der Saison. Ich weiß nicht, ob da was wird. Ich habe auch ehrlich gesagt, durch die Entlassung von Motta, hast du da wirklich so einen Schwung gemerkt? Also jetzt nochmal auf Kivu zurückzukommen, der hat Parma vom Abstieg gerettet. Mit einer genialen Leistung. Zwar viele Unentschieden, aber trotzdem mit einer genialen Leistung. Ein Ranieri ist gekommen und hat die Roma einfach mal wieder ins internationale Geschäft befördert. Und ein Puder ist gekommen und hat, finde ich, so blöd das klingt, genauso weitergemacht wie ein Motter.
Ja, von den Ergebnissen stimme ich dem mehr oder weniger zu. Ich glaube, Motters Entlassung war auch weniger eine sportliche. Auch wenn man den eigenen Erwartungen hinterhergehinkt hat, hat man, glaube ich, bei Juve schon vorgehabt, die Saison mit ihm zu beenden. So wie man es mit einem Sarri auch gemacht hat, mit einem Pirlo auch gemacht hat. Die hat man ja auch nicht geschickt in der Saison. Es war wohl ein bisschen so, dass Motta die Kabine verloren hat. Und auch durch seine Kaderplanung, in Anführungszeichen, im Winter ein Danilo loszuwerden, für sehr viel Unmut gesorgt hat. Ja, das versteht kein Fan und das verstanden auch die Spieler wohl nicht. Und das hat in der Kabine einfach zu Problemen geführt. Keiner hat mehr auf Motta geachtet. Und ich glaube, da hat Juve und das Management gesehen, okay, da gerät die Champions League in Gefahr. Es sind nicht die Spiele, die wir bisher gemacht haben, sondern es sind die Spiele, die jetzt noch kommen werden. Wenn er die Mannschaft nicht mehr hinter sich hat, dann könnte man dieses Ziel verpassen. Und da das Problem, das Loch hat man mit Tudor gestoppt. Und wenn man so den Spielern zuhört, dann hat das wohl auch funktioniert. Also der hat auch eine Aura. Viele Juve-Spieler wissen auch, was der für den Verein geleistet hat und haben dem auch zugehört. Und spielerisch war einfach nicht mehr drin. Punkt. Das war schon das Maximum. Es hat Motta rausgeholt. Das hat Tudor rausgeholt, aber er hatte die Kabine hinter sich und sie meinten auch alle bei Juve, wir wollten das auch unbedingt schaffen, diesen Champions League, die Champions League Qualifikation. Ich glaube, Tudor war psychologisch ein wichtiger Wechsel, den Juve vollzogen hat und kein sportlicher, kein rein sportlicher zumindest. Nächstes Jahr, ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, es fehlen die Alternativen. Wenn kein Zidane zu Juve kommt und der Heilbringer ist, dann sind da auch nicht viele Alternativen auf dem Markt. Und Geld ist auch eine Frage, all diese Dinge. Und Juve wird, glaube ich, nicht wieder alles umschmeißen wollen, wenn es nicht der perfekte Trainer ist. Und das war Conte. Dann war es Gasperini. Und bevor man, glaube ich, jetzt Traineroption 3 nimmt, geht man nochmal mit Tudor. Völlig egal, auch wie die Club-WM läuft. Tudor will da auch Sicherheit haben, hört man. Der fand es nicht so geil, dass diese ganzen Namen gehandelt wurden. Dann hat sich Elkan eingeschaltet und persönlich mit Tudor gesprochen, Vertrauen ausgesprochen. Es sieht also wirklich danach aus, wenn es jetzt nicht wirklich fieser taktisches Kalkül vom Management ist, dass Tudor nächstes Jahr bei Juve bleibt. Und ich glaube einfach, damit verlängert sich der Umbruch um ein weiteres Jahr, weil er ist nicht der Trainer, der uns da rausholt. Er hat diese Saison das geschafft, was er machen sollte. Dafür sind wir ihm alle dankbar. Ist eine Juve-Legende. Aber wirklich wie die Ansprüche, wie du es genannt hast, von Juve, fehlt ein ganz anderes Kaliber an Trainer. Und das existiert aktuell aus meiner Sicht auf dem Markt nicht. Jedenfalls nicht bei den verfügbaren Trainern. Könnte sein, dass ein Palladino am Ende irgendwie noch mal in den Topf geworfen wird. Er sucht ja noch. Aber auch mit Palladino, sage ich, wird Juve nicht diese Ansprüche erfüllen können, die man an sich selber hat. Und dann kann man auch bei Tudor bleiben. Trainerentlassung wäre schade. Juve war immer ein Verein oder lange ein Verein, der Trainer nicht in der Saison geschickt hat, was ich immer gut fand. Selbst in Zeiten, wo es mit Allegri schon schlecht lief, hat man das nie getan. In den letzten Jahren hat man sowieso alle Prinzipien über Bord geworfen und auch Trainer in der Saison entlassen. Bin ich kein großer Fan von, aber bleibt abzuwarten. Ich habe wenig Lust auf ein Trainerkarussell im Sommer. Ich hätte da auch gerne Gewissheit, was Spieler, was Trainer angeht. Und ich würde einfach wie bei Kivu sagen, abwarten und dann mal gucken, was sich entwickelt.
Hast du eigentlich zwei Schwergewichte der Serie A mit zwei Trainer, wo du sagst, das sind definitiv keine Schwergewichte?
Ich sag aber, Hot Take, nur einer wird failen. Einer wird funktionieren. Und ich glaube, es könnte eher Kivu sein. Aber ich sag, nicht beide werden versagen. Ich sag, einer wird funktionieren.
Gasperini und die Roma haben wir, glaube ich, vorher schon recht gut analysiert. Ich glaube, das wird ein Projekt auf die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Wenn der es schafft, diese Spielphilosophie der Roma zu implementieren. Bei der Roma ist ja auch wenn es aktuell finanziell nicht so gut aussieht, aber prinzipiell ein bisschen mehr Geld da. Roma ist wahrscheinlich auch ein Verein, ein Name, der mehr zieht als Atalanta Bergamo. Vielleicht kann man da dann doch auch Spiel aufgrund des Namens hinlocken. Fiorentina und ja, wie noch immer, werden wir sehen, wo sich die bewegen. Milan, denke ich, haben wir auch schon gut analysiert. Mit Allegri, ich glaube, Vorteil, weniger Belastung, plus ein Allegri, der eine gewisse Stabilität mit sich mitbringt, wird das auf jeden Fall noch hinbekommen. Warum Lazio nicht einen Baroni gekickt hat, weiß ich nicht genau, aber mit Sarri haben sie definitiv ziemlich schnell, glaube ich, einen brauchbaren Ersatz gefunden. Ansonsten hätte ich gesagt,
weißer Rauch in Rom.
Weißer Rauch in Rom, definitiv.
Habemus Sarri.
Ansonsten hätte ich gesagt, ja. Bedanken wir uns für diese wunderschöne Saison. Bedanken uns bei Conte, der einen Scott McTominay hervorgezaubert hat. Ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man auch auf der Insel ein bisschen scouten kann. Weil er hat ja auch einen Billy Gilmore geholt, der ganz okay war, sagen wir es so, die Backup-Rolle gar nicht so schlecht gemacht hat. Aber was dann McTominay, den eigentlich keiner so richtig mehr im Schirm hatte, gezaubert hat, war schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Zu Tominay habe ich einen witzigen Post gesehen. Da hatte ein United-Fan ein Video gepostet, wie McTominay sich, glaube ich, gegen Milan war das, gegen 4, 5, 6 Spieler durchtanzt. Und dann stand da irgendwie, ja, also Serie A ist eine Farmers League, weil wo sonst würde ein McTominay aussehen wie Prime Messi. Und da haben auch die Leute korrekterweise runtergeschrieben, ja, oder United ist das Problem. Weil United hat in England eine absolute Seuchensaison gehabt, was die Liga angeht. Da hat man ja mit Tottenham, das einfach das Europa-League-Finale gebildet hat, hat man, glaube ich, Platz 15 und 16 oder so belegt oder 15 und 14, also wirklich katastrophal. Und man muss halt sagen, England ist nicht, in meinen Augen jedenfalls, nicht die beste Liga der Welt. Es ist die Liga mit dem meisten Geld, was die besten Spieler hinzieht, aber es ist nicht die beste Liga der Welt. Und ein McTominay ist der Beweis dafür, dass der in England oder bei United einfach auch dann nicht funktioniert hat, aber ein geiler Kicker ist. Und das zeigt er in Italien. Und nicht, weil Italien eine einfache Liga ist, sondern weil in Italien anders gearbeitet wird. Und zwar einfach für einen Spieler wie McTominay besser auf seine Fähigkeiten zugeschnitten. Und das hat Conte geschafft, aus ihm rauszuholen. Und der war wirklich am Ende einer der Garanten für den Scudetto.
Ja, ist ja auch verdienterweise MVP worden. Hat er sich ja vollkommen verdient, war eigentlich jedes Spiel da. Der war jedes Spiel da und hat die wichtigen Tore geschossen, die wichtigen Assists gegeben. Jetzt holt Napoli ja noch Kevin De Bruyne. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht, weil De Bruyne hat die letzten Saisonen schon eigentlich fast keine Saison gehabt, wo er nicht irgendwie verletzt war. Mal schauen, was das Ganze bringt.
Schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, was wird. Ein Thema noch, und zwar Spalletti. Er muss sofort entlassen werden. Man darf ihm keine weitere Chance geben. Der hat es nicht geschafft. Der hat es nicht geschafft, das Team jetzt über lange Zeit unter Kontrolle zu bringen. Man hat sich eigentlich nur für die WM, für die EM qualifiziert, weil man da gegen Ukraine wirklich ein Glück hatte. Ich denke, ich sage nur Elfmeter und Mudrik. Und gegen Norwegen eine absolut, also dann hat man die beschissenste EM überhaupt gespielt. Die Kaderplanung schon komplett weird, meiner Meinung nach. Jetzt gegen Norwegen sich komplett blamiert. Und es tut mir leid, dass ich das sage, aber bitte, Claudio Ranieri, komm noch einmal. Bitte, scheiß auf Dimension.
Nehme ich.
Komm zurück, die Nationale braucht dich, aber da musst du sofort den Stecker ziehen. Also ich sage dir eins, der Spalletti fährt das an die Wand.
glaube ich,
der auch. Hundertprozentiger, der war.
Er wollte nicht zurücktreten nach der Europameisterschaft, weil er gesagt hat, ich kriege das hin. Er hat diesen Vertrauensvorschuss bekommen, er hat ihn nicht erfüllen können. Gegen Deutschland ist man eigentlich untergegangen, wenn man da nicht eine 45-minütige Halbzeit gehabt hätte, die das einigermaßen gerettet hat, weil die Spieler da einfach nochmal aufgewacht sind. Aber eigentlich zur Halbzeit 3-0 auch zurückzuliegen gegen Deutschland in den Nations League Finals da, das ist nicht der Anspruch und das ist nicht das, was Italien zeigen muss. Und ja, es ist der erste Spieltag für uns in der WM-Quali, aber die Beine sind auch müde von der Saison. Ich glaube nicht, dass wir morgen spielt Italien am Montag das nächste Qualifikationsspiel schon. Und ich habe da wirklich Angst und Bange. Also tatsächlich morgen gegen Moldawien zu Hause. Sagen wir so, wenn das morgen nicht gewonnen wird, ist er weg. Definitiv. Weil also, generell, dann spielen wir im September wieder.
Er muss auch jetzt weg, auch wenn du gegen Moldawien.
Ja, aber sie werden ihn von morgen nicht schicken. Moldawien. Das sage ich ja. Sie werden ihn von morgen nicht schicken.
Ja, da schon. Dann lass Moldawien ein ekelhaftes 1-0 irgendwie gewinnen. Also Italien ein ekelhaftes 1-0 gewinnen, wo sich keiner mit rumbekleckert. Aber dann schick den. Bitte schick den weg. Weil das wird sonst nichts mehr.
Ja, und du bist in einer Gruppe, wo du nur 4 Konkurrenten hast. Das heißt, du musst da unbedingt Platz 1 werden. Und da steht Norwegen mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Und du kannst dir keine weitere, wenn wir eine Sache gelernt haben als Italiener, dann, dass du dir keine einzige Niederlage in einer WM-Quali erlauben kannst, weil Italien mittlerweile so niedrig eingestuft ist von der FIFA, dass jedes Jahr, in dem man sich nicht für eine WM qualifiziert, in eine Gruppe danach für eine Quali kommt, die schwerer wird. Jetzt hat man eine Gruppe bekommen, die machbar scheint. Und da hast du schon gleich ein Spiel verloren. Wenn wir eine Sache gelernt haben, ist, du darfst bei der Quali kein Spiel verlieren, weil allein ein Spiel zu verlieren damals auch dazu geführt hat, dass man in die Playoffs muss. Und in den Playoffs hat keiner so viel zu verlieren wie Italien. Egal, gegen wen es danach geht, Italien hat immer am meisten zu verlieren. Das ist uns gegen Schweden passiert. Das ist uns auch nochmal vor der WM in Katar passiert. Und das darf uns, bei Gott, nicht wieder passieren. Das letzte K.O.-Spiel von Italien bei einer Weltmeisterschaft war das Finale 2006. Das letzte WM-Spiel war WM 2014. Und ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten, weil ich natürlich darauf angesprochen wurde, auf dieses Spiel gegen Norwegen. Und ich auch gesagt habe, ich erinnere mich, wie ich 2014 mit einem Kollegen das Spiel geguckt habe, tränenreich Italien 2014 ausgeschieden in der Gruppenphase und ich gesagt habe, verdammt, jetzt muss ich noch 4 Jahre warten, bis ich Italien wieder bei einer WM sehe. Wir haben jetzt 2025 und das war das letzte WM-Spiel von Italien bisher.
Ja, deswegen bitte, Spalletti, geh von selbst. In diesem Sinne, ich hoffe, wir haben euch das Ganze doch ziemlich gefreestylt wiedergeben können. War echt spontan unser Treffen heute und unser Gedankenaustausch. Eigentlich soll jetzt im Anschluss noch eine Audio von Max kommen. Dem war das natürlich zu verständlicherweise zu spontan. Der wird uns das zuspielen lassen, der wird reingekartet, dann habt ihr auch seine Expertise, seine Prognose oder seine Zusammenfassung. In diesem Sinne, ich gebe das letzte Wort dann an den lieben David ab. Von mir, macht es gut, habt euch lieb. Tschüss, baba.
Grazie, Björn. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, wieder eine Podcast-Folge aufgenommen zu haben mit dir. Der Max hat es ja leider nicht geschafft. Es hat mir dennoch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern da draußen auch. Auch, dass wir uns mal wieder zurückgemeldet haben. Ab neuer Saison planen wir auch, dass das wieder regelmäßig stattfindet. Jetzt entlassen wir euch auch erstmal in die Sommerpause, in der wir ein neues Konzept besprechen werden. Und ich glaube, das wird geil. Freue ich mich richtig drauf und wünsche euch bis dahin eine schöne Club-WM für die, die es interessiert. Und ansonsten hören wir uns dann zur neuen Saison. Und ich sage, ci sentiamo, arrivederci, ciao, ciao.
So, meine Lieben, schon lang nichts mehr voneinander gehört. Da die beiden Jungs heute eine spontane Folge aufgenommen haben, für mich das natürlich wie üblich zu spontan war, weil bei uns Sonntag Familientag ist, Schwiegereltern zu Besuch kommen und heute noch Freunde mit Kindern kamen, ist es dementsprechend laut. Und ja, ich habe mich jetzt hier ins Kinderzimmer mal verzogen, habe alle rausgescheucht ins Wohnzimmer. Hoffentlich werden wir hier nicht gestört. Nachdem ich ja mich nur ein paar Minuten kurz halten soll, haben wir gesagt, ich als Interista halte mich an meinen Club, weil der Rest der Saison, das wäre ein bisschen zu lang. Zu Inter, ja, es war an sich eine gute Saison, wo man fast das Maximum herausgeholt hat. Die Betonung liegt aber am Ende auf fast, ist das ausschlaggebende Wort. Ja, zum Scudetto hat man halt, kann man schon fast sagen, selbst verspielt, also Gefühl selbst verspielt. Auf der anderen Seite würde ich es jetzt nicht ganz so betiteln, weil klar ist das Spiel, was am meisten hängen bleibt, das gegen Lazio natürlich. Wenn man das gewonnen hätte, hätte man es in der Hand gehabt. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das Spiel ging ein paar Mal, als wir eine 2-Tore-Führung vergeben haben, kann man quasi weglassen, weil Napoli ja selbst bei Parma auch nur unentschieden gespielt hat und wir so überhaupt nochmal in die Position kamen, ganz nah ranzukommen, kurz vor Schluss. Dass Napoli jetzt ein bzw. zwei Wettbewerber nur hatte, Inter 3 oder bzw. 4, würde ich jetzt gar nicht mal so an die große Glocke hängen. Natürlich ist es mit Sicherheit ein gewisser Vorteil, aber ja, es ist halt jetzt, wie es ist. Wie gesagt, Glückwunsch an Napoli. So muss man trotzdem erstmal schaffen, den Scudetto zu holen. Doppelt- oder Dreifachbelastung hin oder her. Haben sie gut gemacht. Ja, in der Coppa, da war das halt auch, ja, sehr viel Pech und Unvermögen dabei, weil man eigentlich Milan hätte locker ausschalten können. Und in der Champions League, naja, wer dieses großartige Barca schafft, auszuschalten, auch wenn natürlich viel Glück zum Teil dabei war, hat man dann gegen Paris auf jeden Fall seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ob man an einem normalen Tag Paris hätte schlagen können, mit Sicherheit, weil wenn du Barca schlagen kannst, dann kannst du auch jedes andere Team auf der Welt schlagen. Aber es sollte halt nicht sein. Nichtsdestotrotz hat es Paris gut gemacht. Man hat jetzt den beiden Scheichclubs die Champions League geschenkt. Das ist auch so ein Fahrdabeigeschmack, unabhängig der finalen Niederlagen. Das sind zwei meiner absoluten verhassten Clubs, den Bottich jetzt jeweils erstmal gewonnen haben. Aber schlussendlich muss man ja sagen, für die Umstände, was der Kader hergibt und was man ausgeben konnte, war es eine trotzdem gute Saison. Und ich war mir auch relativ sicher, wenn wir zu unserem Trainer kommen, dass ich mir sicher war, dass Inzaghi das Sakko an den Nagel hängen wird, egal ob mit oder ohne Champions League Titel. Und sind wir ehrlich, bei der Kohle, die er von Al-Hilal geboten kriegt, ja, moralisch gesehen hin oder her, wenn man es nur finanziell betrachtet, ja, wäre er selten dämlich, wenn er das ausschlagen würde. Klar ist er schon Multimillionär, aber es ist halt eine Offerte, die wirst du in deinem Leben nicht nochmal kriegen. Mancini lässt grüßen. Ja, und da kommen wir zum Nachfolger, Kivu. Ich bin gespannt. Nachdem er ja an Fabregas dran war, ich habe mich ja da die Tage auch mit Björn ein bisschen unterhalten, haben sich viele darüber aufgeregt, dass es am Ende Fabregas nicht wurde und dafür unsere Triple-Legende. Ich sehe das wie Björn. Im Vergleich zu Fabregas hat halt ja, Kivu halt auch einen richtigen Trainerschein und alles und auch schon mehr Erfahrung. Kennt halt auch den Club bestens. So viel ich weiß, spielt er auch das gleiche System wie Inzaghi, was halt meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil du kannst halt nicht von heute auf morgen den kompletten Kader auf links drehen. Vor allem, wenn es halt bei uns auch finanziell nicht so gegeben ist, also auch unabhängig, selbst wenn du Manchester City wärst oder Paris, du kannst nicht ein kompletter Kader, der auf einen Trainer zugeschnitten ist, auf ein System von innerhalb von einer Transferperiode so auf links krempeln. Und selbst wenn du alle Spieler hättest, müssten die sich erstmal alle einspielen. Also macht das schon Sinn mit, er kennt den Club, er hat schon eine gewisse Erfahrung, hat sich bewiesen jetzt mit Parma und als A-Jugendtrainer bei uns und alles. Und Und in der B-Mannschaft, Quatsch, B-Mannschaft gibt es gar nicht, die Jugendmannschaft meinte ich. Ja, finde ich, ist eine gute Lösung. Natürlich hat es ein gewisses Risiko, weil er halt noch nicht einen Club in dem Ausmaß, in der Größe trainiert hat. Auch mit der Reputation und mit allem, was Inter halt mitbringt, mit den Medien und so. Aber zumindest bin ich da optimistischer als Fabregas. Weil, wie gesagt, Chievo kann auch perfekt Italienisch, weil er so lange in Italien schon spielt und lebt. Fabregas natürlich nicht. Und so viele Spanier und spanisch sprechende Spieler haben wir jetzt auch nicht in der Mannschaft, auch wenn natürlich einige Gauchos und ein Spanier dabei ist. Ja, ich finde es gut. Ich bin optimistisch, dass das bei der Club-WM gut werden könnte. Vielleicht bringt das direkt frischen Wind und wir kommen da auch weit. Ob wir am Ende dieses Ding holen, ist die andere Frage. Ich sehe eher den finanziellen Vorteil in diesem Wettbewerb als die Trophäe selbst. Ich finde, der Wettbewerb hat für mich sowas so Nations League-mäßiges, so ein künstlich aus dem Nichts hochgepuffter Wettbewerb. Klar gibt es hier ordentlich Kohle, ich glaube sogar mehr als in der Champions League, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder? Ach, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf jeden Fall Minimum, glaube ich, das gleiche wie in der Champions League. Natürlich, dass sich die Clubs da auch anstrengen und das auch gut aussieht für die FIFA. Ja. Zur Transferperiode bin ich dann gespannt, was es bei uns da so dann gibt. Wie gesagt, Sucic von Zagreb ist schon da, der ein Brozo 2.0 werden könnte. Macht bisher einen guten Eindruck bei Zagreb und auch in der Nationalmannschaft, bei denen ist auch relativ jung noch. Ich habe ja die Hoffnung, dass durch die Parma-Connection Chievo durchaus den ein oder anderen interessanten Spieler von Parma mitlotsen könnte. Boni zum Beispiel, an dem wir ja schon vorher interessiert waren. Es macht jetzt natürlich doppelt Sinn mit Chievo im Schlepptau. Wer da uns so verlassen wird, ich hoffe doch der ein oder andere, der natürlich das Budget im Vergleich zur Leistung natürlich sehr belastet. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was die Club-WM bringt. Also ob wir jetzt Ding am Ende gewinnen oder nicht, ist mir egal. Ich hoffe, dass wir halt weit kommen oder das Ding am besten gewinnen, weil es dann am meisten Kohle bringt. Und und zur neuen Saison mal gucken. Milan ohne Doppelbelastung. Was da so gehen wird bei denen, vor allem wer dann da Trainer wird. Oder haben die jetzt schon Trainer? Ich hatte doch die letzten zwei Wochen noch gar nicht so viel Zeit jetzt, mich da so groß jetzt zu beschäftigen. Ich bin gespannt. Auch ob Napoli nochmal so eine Leistung bringen kann jetzt mit der Champions League in der kommenden Saison und ob Conte natürlich dann wieder bleibt. Wir wissen ja, wie er ist. Dass Gasparini, das habe ich jetzt mitgekriegt, bei der Roma ist. Bin gespannt. In dem Sinne, mal gucken, wie es mit dem Podcast in der kommenden Saison aussieht. Was der Calcio sonst so mit sich bringt. Krass war natürlich, wann war das, vor 2 Tagen oder so, wo in Italien natürlich voll von Norwegen, von Sørloth und Haaland voll eins auf die Schnauze gekriegt hat. Aber ja, in dem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.